Ihr Lieben, ich habe einen kleinen Anlaufweg. Und zwar, heute früh im ersten Gottesdienst war Erntedank, da ging es eigentlich um das Thema Glaube und Dank. Dann hatte ich den zweiten Gottesdienst, das war auch eine größere Gemeinde, Einsegnung zur goldenen Hochzeit, da ging es um Glaube und Segen. Und heute ist es vom biblischen Text her eher so, dass wir, als würden wir eine Familie besuchen, die alles verloren hat. Es geht so heute um Glaube und Klage. Und da habe ich gemerkt, das ist gar nicht so leicht für mich, so das emotional irgendwie alles zu ordnen, einmal so, einmal so. Ich lese uns das biblische Wort, was uns, ich finde das gut, dass uns das gegeben wird, dass man sich sozusagen wie aus der Bibel alle schönen Texte nimmt, die einen so leicht rübergehen. Das ist ein Text, der ist irgendwie herausfordernd. Klagelieder 3. Ich lese. Ich bin ein Mann, der Elend sehen muss durch die Rute Gottes, seinen Grimm. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen. Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitterkeit und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann. Und mich in harte Fesseln gelegt. Und wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren vor meinem Gebet zu. Er hat meinen Weg vermauert mit Quadern und meinen Pfad zum Irrweg gemacht. Er hat auf mich gelauert wie ein Bär, wie ein Löwe im Verborgenen. Er lässt mich den Weg verfehlen, er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Er hat seinen Bogen gespannt und mich dem Pfeil zum Ziel gegeben. Er hat mir seine Pfeile in die Nieren geschossen. Ich bin ein Hohn für mein ganzes Volk und täglich ihr Spottlied. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt und mit Wermut getränkt. Er hat mich auf Kiesel beißen lassen. Er drückt mich nieder in die Asche. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen, mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir's. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding für einen Mann, dass er das Joch seiner Jugend trage. Er sitze einsam und schweige, wenn Gott es ihm auferlegt, und stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung. Er biete die Backe dar dem, der ihn schlägt, und lasse sich viel Schmach antun. Denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von Herzen plagt er. Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Mund des Allerhöchsten? Was mochen denn die Leute im Leben? Ein jeder moche wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zum Himmel, zu Gott. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Ihr Lieben, wir machen so einen Besuch bei einer Familie, die alles verloren hat. Und es ist vielleicht so ein was Wichtiges, was ich immer mir sage, auf das Leid zugehen. Ob man das so sagen weiß oder nicht. Und hier ist es so, auf diesen Bibeltext zugehen. Und am Anfang fällt mir so, ich nenne es mal, ein Spitzensatz Jesu ein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist so, er bringt seine Situation, kann er so auf den Punkt bringen. Das ist eine Klage mit Adresse an Gott. Also wir merken das Thema Glaube und Klage. Vielleicht kann man sogar sagen, klagloser Glaube ist belangloser Glaube. Denn die Klage hat mit Tiefe zu tun. Von dort, aus der Tiefe, kommt die Klage. Psalm 130, aus der Tiefe, Gott, rufe ich zu dir. Es wäre vielleicht sogar sträflich, würde ich euch nur sozusagen den lieben und guten Gott einreden. Es gibt auch noch die ganz andere Seite Gottes, die wir, wenn wir alles in der Bibel lesen, entdecken. Es gibt den befremdlichen Gott, den unverständlichen, den unheimlichen, den fernen Gott. Die tragende Kraft der Klage, was das für eine Tragkraft hat, das erfährt ein Mensch erst, wenn er wirklich in der Tiefe ist. Und Jeremia, der Prophet, von dem diese Worte stammen, also Jeremias Klageworte, wo passen die hin? Die passen für Eltern, die ein Kind verloren haben. Dort passen die hin. Diese Worte passen auch auf eine Krebsstation. Sie passen für Menschen, die schwere Brüche in ihrem Leben erleben mussten. In diese Brüche gehören diese Worte. Nicht ersetzbare Verluste. Es gibt Trauernde, die irgendwie keinen Trost kennen, weil man das nicht in Worte fassen kann. Wir sind ja hier auf ein altes Erbe gestoßen. Das sind Klageworte des jüdischen Volkes. Und die Juden haben diese Klageworte immer in ihrem Gepäck. Und die haben sie oft gebraucht. Also auf der einen Seite das Volk Gottes wird ja das Licht Gottes genannt, Juden, die Träger der Wahrheit und des Gesetzes Gottes. Und dafür, weil sie das erwählte Volk sind, mussten sie immer leiden. Und da hatten sie diese Klageworte in Verfolgung und Pogromen. Sie hatten diese Worte an schrecklichen, trostlosen Orten. Und hier im Hintergrund ist das zerstörte Jerusalem, eine völlig aussichtslose Situation. Der Tempel ist zerstört, die Stadt ist zerstört, Zion ist verloren, womit alle Verheißungen Gottes verbunden waren. Ein Großteil der Überlebenden ist in der Sklaverei und Jeremia sitzt auf den Trümmern und sagt, das ist doch Gottes Volk, Gottes Stadt, das ist der Tempel. Und weil Jeremia Gott glaubt, deshalb muss er Gott klagen, sogar Gott anklagen. Und das ist so der tiefste Grund des Elends. Nicht, dass mir was passiert, sondern dass der Glaube alles, was mir passiert, mit Gott in Verbindung bringt. Also dass auch hier bei Jeremia sagt nicht, naja, Gott hat geschlafen, das war ein Schicksal, sondern er weiß, auch das hängt mit Gott zusammen. Und das macht mir Angst, dass es mit Gott zusammenhängt. Ich fühle mich da bedroht. Hier stoßen wir auf einen Punkt, der es uns schwer macht. Gott, der Verursacher von Übel. Und das ist das Gute, dass die Bibel solche Texte hat. Und ich sage mal hier Klammer auf, wie gut, wenn man die auswendig wüsste. Und zwar für Zeiten, wenn der Glaube an den lieben Gott ins Koma fällt. Klagen können mit den Texten der Bibel. Als erstes benenne ich eine Erfahrung, die Menschen teilen, die geklagt haben. Die Klage löst aus der Erstarrung, aus der Ohnmacht. Also Klage ist eine, hat irgendeine gewisse Dynamik. Es wird aushaltbarer, wenn ich das ausspreche. Weil ich als Klagender, wenn ich das rausschreie, wieder ein Handelnder werde. Ich nenne mal ein simples Beispiel. Das ist wirklich sehr simpel. Wie wir das als Kinder so manchmal erfahren haben, wir waren hingefallen oder jemand hat uns Unrecht getan. Und da war das tröstlich, als Kind zu irgendjemand zu gehen, zur Mama oder und seinen Schmerz und seine Tränen rauszulassen, zu sagen. Und dann ist das irgendwie nicht vorbei, aber es ist gut und das Leben geht weiter. Bei uns, in unseren Lebensstrukturen und Zusammenhängen, geht es natürlich um viel mehr als um ein aufgeschlagenes Knie. Klagen können, nicht immer Halleluja sagen müssen. Klagen können, weil sich in der Klage, nicht im Halleluja, in der Klage bahnt sich der Schmerz Raum und kann fließen. Und für mich bedeutet das als Pfarrer, wenn einer klagt, lass ihn. Lass ihn. Und selbst wenn er Gott anklagt, dir sagt mir Gottes Wort, du darfst klagen. Das hilft mir. Du darfst klagen. Du musst nicht immer ein künstlich-christliches Lächeln im Gesicht haben, obwohl es dir total dreckig geht. Du darfst klagen. Das Zweite. Die Klage, meine Klage braucht einen Adressaten. Und da wird es schwierig. Denn es muss nicht nur jemand geben, der meine Klage hört, sondern jemand, der sie aushält, der nicht mit guten Ratschlägen und sozusagen wird alles wieder gut, das wegwischt, der bei mir bleibt in meiner Klage. Es geht nämlich beim Klagen nicht um Schimpfen, sondern es geht darum, dass das, was in meinem Innersten keine Worte findet, nach außen kommt. Wir wissen, wir kennen ja den Ort, die Klagemauer. Die Klagemauer ist ein Symbol dafür, das finde ich irgendwie gut, dass zum Glauben ein Ort der Klage gehört. Und da gehen meistens die Jüdischen, aber auch Menschen, Touristen alle hin und ich denke schon, dass die meisten ein Gebet sprechen. Sie stecken das in irgendeine Mauerlücke und liegen Gott auf ihre Weise in den Ohren. Und dahinter steht die Auffassung, ich kann Gott mit meiner Klage aus dem Himmel herabnötigen. Im Sinne davon, wenn die Mutter oben ist und unten schreit das Kind wie am Spieße, da ist es der Mutter nicht egal, sondern was ist mit dem wieder los? Oder da kommt sie zumindest ans Fenster. Und so ist der Begriff oder die Vorstellung der Klage im Judentum, die Klage nötigt Gott, auf uns zu schauen. Und das haben wir vielleicht sogar schon manchmal erfahren. Nächstes, wir dürfen Gott ehrlich konfrontieren mit unserem Leid, wie der Beter des Klageliedes. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ich persönlich kann das nicht so gut. Ich bin in meiner Ursprungsfamilie so aufgewachsen, dass Glaube und Glaube an Jesus und der feste Glaube, der wankt nicht und der geht immer voran und der sagt Halleluja und auch in schweren Zeiten. Also mit der Klage habe ich wenig Lernerfahrung aus meiner Kindheit mitgebracht. Aber hier schreit einer Gott entgegen und sagt, Gott, was du mir alles zumutest. Und die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, wie wohltuend das ist, wenn jemand meine Klage mit mir trägt. Eine Gemeinschaft von Klagenden ist ein Geben und Nehmen. Der eine klagt, der andere hört zu. Das ist auch der Grund, warum wir nicht alleine glauben und leben können. Wir brauchen die anderen Menschen dazu. Wir brauchen die Gemeinschaft, wir nennen es der Heiligen eigentlich, der Geheiligten. Ich werde also, wenn es um Klage geht, gebraucht, zuzuhören, im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und so kann ich, wenn ich Klage aushalte, dem anderen in seinem Schicksal beim Tragen helfen. Also, ich glaube nicht nur an die Gemeinschaft der Heiligen, ich glaube auch an die Gemeinschaft der Klagenden. Weil in der Gemeinschaft der Klagenden, die Gott als ihre Adresse haben, Gott wohnt. Und jedenfalls, wir hören nochmal auf ein paar Worte von Jeremia, wie er klagt. Er bringt das alles, sein ganzes Schicksal mit Gott zusammen. Er sagt, ich bin ein Mann, der Elend sehen muss durch die Rute des Grimms Gottes. Das hat Gott verursacht. Er hat mich in Finsternis versetzt, wie die, die längst tot sind. Er lässt mich den Weg verfehlen. Er hat mich zerfleischt und zunichte gemacht. Das klingt sogar etwas kämpferisch. Du hast es gemacht. Du. Und so läuft die Klage in diesem Text zu Gott in vielen schmerzlichen Klagerufen. Das tut weh, das tut weh, das tut weh. Und so macht er irgendwie seiner Verzweiflung, dass sein ganzes Volk und das alles ist kaputt. Er macht der Verzweiflung so Bahn, die in seinem Innern sich angestaut hat. Und man könnte es so vergleichen, das Klagen ist dann so, als würde sich das Hochwasser, das angestaute Bahn machen und auslaufen in die weiten Flussauen und nicht mehr so drücken. Und mitten in der Klage scheint er sich auch zu verändern, denn der Ton ändert sich etwas, erst dieses Verzweifelte, und dann sagt er, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht ganz aus sind, es ist nur ein Quäntchen da. Und er holt alte Glaubenserfahrungen aus guten Zeiten hervor und kann so sagen, fast wie ein Fragezeichen, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn wartet und dem Menschen, der nach ihm fragt. Und jetzt kommt ein herrlicher Satz in seiner Klage. Dieser Glaubensheld Jeremia sagt diesen Satz ganz ehrlich. Er sagt, das Gott hilft mir ganz bestimmt und ich glaube an Gott. Das kann er im Moment gar nicht. Und dann macht er es auch nicht. Sondern er sagt, vielleicht ist noch Hoffnung. Das finde ich schön. Er übertreibt nicht, aber er gibt auch nicht ganz auf. Und da habe ich so gedacht, es gibt auch das Vielleicht des Glaubens. Und das können wir an viele Situationen anlegen, dass wir sagen, vielleicht ist noch Hoffnung. Vielleicht ist noch Hoffnung für diesen Menschen. Vielleicht ist hier doch noch Hoffnung. Das Vielleicht des Glaubens. Also Luft holen, etwas Aussichtsloses anschauen und wegen Gott sagen, aber ich sehe jetzt hier keine Hoffnung mehr, aber vielleicht ist doch noch Hoffnung. Also ich hatte gesagt, das Klagen macht Bahn, bringt uns zusammen, und vielleicht als letztes führt uns der Weg des Klagens zu uns selber. Klage bringt mich zu meinem innersten Innern. Und ich will mal dort sagen, damit auch zu Gott. Bei Gott, das ist auch das Zeugnis des Neuen Testamentes, Gott finde ich mal in meinem Innersten, nicht in meinen Stärken. Dort finde ich ihn irgendwie nicht. Da komme ich gut allein zurecht. Sondern in meinen Abgründen, Schwächen und wo ich nicht weiterkomme. Dort ist Gott. Und wer sich auf den Weg der Klage begibt, begibt sich auf den Weg einer leisen Hoffnung. Denn im Klagen stelle ich mich der Frage, was mir überhaupt fehlt. Was suche ich denn in meinem Leben? Wen oder was habe ich denn verloren? Ich habe ja nicht, wenn jetzt einen Menschen verloren habe, nicht nur einen Menschen verloren, was habe ich denn wirklich verloren? Vergieße ich die Tränen für ihn oder für mich? Ich habe mal jemand sagen hören, die Menschen, die am Grab weinen, weinen nicht wegen dem, der da unten liegt. Sie weinen wegen sich. Und immer kann man eben diesen Fragen nicht aus dem Weg gehen. Wenn es einem gut geht, ja. Aber wenn alles schwindet, nein. Verloren zu haben, kann unendlich wehtun. Und die Klage deckt diesen Schmerz erstmal auf. Und ich kann durch die Klage entdecken, das ist es. Das ist mein Schmerz. Das ist es wirklich. Und das ist meine Schuld. Das ist es wirklich. Und indem ich erkenne, was ich wirklich verloren habe oder was wirklich meine Schuld ist, kann ich auch erkennen, was ich vermisse, und ich kann dann viel deutlicher sagen, was ich brauche. Jeremia hat es für sich so gesagt: Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Gutes und Böses kommt aus dem Mund des Allerhöchsten? Und sagt dann fast zu sich selber: Was murren denn die Leute? Also geben anderen die Schuld und so. Er sagt: Guck mal in dein Innerstes. Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine eigene Sünde. Und da ist so hier die Erinnerung: Der du glaubst, rede dir dein Leben nicht einfach immer schön, sondern sieh es so an, wie es ist. Versuch es. Und da ist alles drin: Ausgrenzung, Schuld, Vergehen, Armut, Not, Nöte. Und die Klage erinnert uns daran, du brauchst das vor Gott nicht gut zu reden. Und wir werden diese Dinge auch nicht im Vergnügungspark überspielen, sondern wir werden hier ermutigt, die Trauer um einen Menschen oder die Trauer um eine gescheiterte Beziehung, wir werden da nicht einfach mal schnell in Urlaub fahren, um das zu vergessen, sondern wir werden hier ermutigt, dass wir der Klage Raum geben. Und wir werden uns, das sagte ich, in der Klage selber wiederfinden. Und auf dem tiefsten Grund der Klage werden wir eine Antwort darauf erhalten, was uns jetzt am Leben erhält. Es ist irgendwie symptomatisch, wenn irgendwo mal eine Katastrophe passiert, dann gehen die Menschen irgendwo, ob sie nur an Gott glauben oder nicht, an einen Ort, wo sie zusammen sein können und irgendeine Form der Klage finden. Da war ein Erdbeben oder ein Amoklauf oder irgendwas ganz Furchtbares. Was macht man jetzt? Das kann man doch nicht schönreden. Nee, das brauchen wir auch nicht. Sondern gemeinsam klagen. Und in der Klage liegt die Kraft zum Aufstehen und Weitergehen. Und das empfängt der Jeremia hier, dass er im Klagen, ich nenne es mal so, einen kleinen Glauben findet. Mit diesem vielleicht ist eine Hoffnung. Und der kleine Glaube kann etwas Wunderbares flüstern. Das ist fast geflüstert, wenn er sagt: Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn wartet, und dem Menschen, der nach ihm fragt. Ihr Lieben, unser Gottesdienst nähert sich jetzt dem Ende und wir werden 10 Minuten die Kirche verlassen. Die Frage ist jetzt: Hat für euch diese Stunde, die Ermutigung zur Klage, hat das etwas in euch in Bewegung gebracht? Ob wir sagen können, die Stunde hat mir gut getan? Wenn ja, dann liegt es daran, dass sich manchmal etwas in uns verändert. Wir wissen manchmal nicht genau was, aber wir merken, es hat uns gut getan, wir wissen noch nicht genau, was sich verändert hat. Also wenn wir mit unserer Last wie vor einer Klagemauer stehen und wenn sich mein Leid eine Bahn brechen kann, dann ist es vielleicht das Gefühl zu spüren, ich bin nicht allein. Das Problem ist nicht gelöst. Vielleicht geht es doch gar nicht darum. Vielleicht geht es darum, die Dinge anzuschauen, wie sie sind, und zu erfahren: Selbst jetzt bin ich nicht allein. Und das dazu ist die Gemeinschaft der Geheiligten da, die Gemeinde. Und vielleicht kommt ein Tag, wo ich aus der Klage heraustreten konnte, ins Freie, und der Mut da ist, das weiter zu erzählen, was mir widerfahren ist. Und manchmal muss man vielleicht noch drüber weinen, aber man spürt eine Heilung. Manches wird auch nicht wieder gut. Ich hatte uns gleich vor, ich glaube vor 8 Monaten mal in der Predigt erzählt, dass meine Nichte an Krebs gestorben ist, mit 22. Und was tut man da? Klagen. Gott klagen. Und aus der Klage herausfinden ins Leben. Und zu spüren, ich lebe noch. Zwar nicht in Milch und Honig, aber ich lebe immer noch in Gottes Barmherzigkeit, die kein Ende hat, die nicht aufhört. Ich lebe immer noch in seiner Güte, die alle Morgen neu ist. Ich wünsche euch, dass ihr das so, wenn ihr aus dem Dunkel tretet, wieder ins Licht, für euch sagen könnt, seine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Amen.